Fragt, war schon mal jemand im Himmel? Ich habe ja, als wir hergefahren sind, überlegt, wie fange ich an, gell? Und das liegt bei mir nie fest. Ich warte auf die Stimmung und auf die Gesichter und auf die Einleitung. Und dann irgendwie kriegst du was geschenkt, was passt. Also es war noch niemand von uns im Himmel, gell? Habe ich auch dran gedacht, zu Hause schon. Aber wir können ja mal jemand fragen, der dort war, gell? Und deswegen habe ich gleich gesagt, Paulus war dort. Nur wenn du den fragst, erfährst du nicht viel. Da durfte er nicht drüber reden. Dem wurde gesagt, oder er hat gesagt, ich habe da ungeredete Reden gehört, ganz wörtlich. Also das, was man nicht aussprechen kann. Oder anders gesagt, das, worüber ich nicht reden darf. Dem wurde was gezeigt und da hieß es, behalt's für dich, gell? Es kommt die Zeit, wo es die anderen auch erfahren werden. Also der nutzt uns in diesem Falle mal recht wenig, Paulus. Der hat andere Qualitäten. Aber da gibt es noch einen, der heißt Johannes. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, worum es geht, um die Enthüllung. Wir haben ja die Verse gehört. Und der Johannes hatte die Gelegenheit zu gucken, wie es da aussieht. Ihm wurde was gezeigt. Jetzt kann ich das lesen und kann mich damit beschäftigen. Und wenn wir an das Lied nochmal denken, übrigens, das habe ich das erste Mal gehört heute, noch nie gehört, das Lied, nirgends, jemals, jetzt bin ich 18 Jahre bei euch, ne? Siehst du, es gibt immer wieder Überraschungen. Und das klang ja sehr gut, passt genau zu unserem Thema. Also der Wunsch ist da, ich hätte gerne mal dahin geguckt und wir wollen eigentlich ja auch alle in den Himmel, ich sage das in Anführungszeichen, warum? Weil da reden wir immer noch über Schöpfung. Die Himmel sind geschaffen, auch die Thronhimmel. Himmel ist immer Schöpfung, es gibt keinen Himmel, der nicht geschaffen wäre. Das muss was ganz anderes sein, da wo Gott für immer ist. Denn wo war er denn, ehe er den Himmel geschaffen hat? Im Nirvana oder was? Ne? Also, es gibt einen göttlichen Aufenthaltsort, der uns nicht beschrieben wird. Vielleicht mit dem Wort Vaterhaus könnte dem nahe kommen. Und dieses Vaterhaus, wenn das das ist, wo Gott für immer ist und schon immer war, kann dann nicht im Himmel sein, weil im Himmel ist Schöpfung. Alles, was im Himmel basiert, ist Schöpfung. Wir haben in dem Lied von der goldenen Stadt gesungen. Auch die goldene Stadt, die aus dem Himmel kommt, der Schöpfung ist, kommt auf die Erde, die Schöpfung ist, auch wenn dort die Gottesherrlichkeit drin ist und alles, was wir uns wünschen und vorstellen und alles in die Stadt hinein muss, ist nur innerhalb der Stadt sozusagen die Gottesherrlichkeit vollendet. Und ich glaube ja, nur ich, Moment, du kannst ja was anderes glauben, dass wenn das soweit ist, auch die gesamte Schöpfung in die Gottesherrlichkeit verwandelt ist, denn das ist ja das Ziel. Die Wiedergeburt oder Neuzeugung der gesamten Schöpfung, wir, sagt ja Paulus, zusammen mit Christus, werden das Ganze alle ins Leben zeugen. Und dass, wenn das geschehen ist, dann ist auch der Himmel ins Leben gezeugt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also brauchen wir den Himmel dann nicht mehr. Also der Himmel ist nicht das Endziel, sondern ein Zwischenziel. So lerne ich das aus der Enthüllung. Gut, das sind nur so ein paar Denkanstöße. Ihr könnt da gerne mal weiter forschen, weiter denken. Und wenn du was Interessantes findest, will ich das unbedingt wissen. Gell? Sag mir das dann. Ja, also wir haben die Verse ja schon gehört, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, wobei ich im Vers 6 mal bis zur Mitte machen will, über die Lebewesen sprechen wir das nächste Mal. Und wir wollen uns mal da so durchtasten durch den Text. Ich lese die Verse dann immer jeweils, wenn er dran ist, noch einmal etwas wörtlicher. Und dann werden wir merken, dass hier und da das eine oder andere vielleicht klarer wird oder du sagst, hoppla, was steht denn da? Wie ist denn das jetzt wirklich? Also der Johannes sagt nach diesem, Heinz hat ja schon gesagt in der Einleitung, nachdem er die 7 Versammlungsbriefe diktiert bekommen hat und die Einleitung aufgeschrieben hatte in Kapitel 1 und die Kapitel 2 und 3 waren beendet, wobei es damals ja die Einteilung noch nicht gab, dann kommt jetzt was ganz Neues. Immer wenn in der Enthüllung steht, nach diesem, steht ja Mehrzahl, nach die, nicht nach diesem, sondern nach diesen mit N hinten. Und das ist Mehrzahl, also nach diesen Ereignissen könnten wir anfügen, weil das sonst bei uns zu kurz ist in der Sprache. Der Hellene und der Hebräer braucht sowas nicht, der begreift das auch so, wenn das so kurz ist. Wir haben da mehr Probleme in unserer Sprache. Also nach diesen, nämlich der Einleitung, der Feststellung, er ist am Tag des Herrn, der Feststellung, dass er das alles, Vers 19, aufschreiben soll, was da alles passiert und was alles noch kommt. Und dann die sieben Versammlungen, die ja eine Darstellung sind der Versammlungen oder Herausgerufenen aller Zeiten, wie wir schon gelernt haben. Nachdem diese charakteristischen Merkmale festgelegt sind, die es bis heute gibt, kommt jetzt was Neues. Und jetzt sagt er, nach diesem nahm ich wahr, und jetzt nimm du wahr. Die meisten Bibeln stehen da, ich sah und siehe. Ist auch nicht schlecht. Aber wir haben 10-mal in der Enthüllung den Hinweis, ich nahm wahr, weil dieses Wort, was hier steht, Eidon und Oida, heißt nicht nur sehen, sondern eine Empfindung haben, eine Wahrnehmung. Das heißt, ich kann etwas sehen und etwas wahrnehmen. Ich kann aber auch etwas hören, was wahrnehmen. Ich kann was fühlen und wahrnehmen. Ich muss zum Wahrnehmen nicht unbedingt sehen können. Ich kann also auch wahrnehmen, ohne zu sehen. Deswegen ist Sehen zu kurz gegriffen. Wenn ich sage, siehe, ist zu wenig. Er hat nicht nur was gesehen, er hatte Empfindung, Wahrnehmung. Das war was Besonderes. Und dann kommt die Aufforderung noch anschließend dazu. Und jetzt nimm du wahr. Das heißt, ich als Leser, als Empfänger der Enthüllung, soll auch was wahrnehmen. Ist doch prima, gell? Wenn also jetzt da stehen würde, ich habe was Tolles erlebt, das kannst du jetzt mal lesen, wenn du willst, ist ja auch schon was. Aber der Schreiber darf hier durch den Geist Gottes dir vermitteln, wenn du dich damit beschäftigst, denk an 1 Vers 3, wirst du glückselig. Und hier, jetzt nimmst du auch was wahr. Das heißt, ich lese das nicht wie ein Krimi oder die Tageszeitung, wobei ich keine Krimis mehr lese, davon abgesehen. Also, sondern hier passiert was in mir drin, verstehst du? Ich lese das nicht nur optisch und nehme es vielleicht akustisch wahr, wenn ich es vom Band höre oder von irgendeinem modernen Instrument, CD oder was, sondern es passiert in meinem Inneren noch irgendwas. Ich werde verwandelt, verändert. Ich habe eine Wahrnehmung. Das geht tiefer als nur Hören und Sehen. Das meine ich, wird hier auch mit ausgedrückt. Und wenn du dich mit der Enthüllung beschäftigst, ja mit dem ganzen Wort Gottes, müssten wir sagen, musst du, und hier machen wir es wie Jesus, vorher darauf aufmerksam gemacht werden und gesagt, wenn du das machst, dann wirst du verändert. Wenn du keine Veränderung willst, dann lass die Finger von der Bibel, gell? Oder lass die Finger von der Enthüllung. Du musst damit rechnen, dass du dich ändern musst. Und wer da scheu ist, der sollte besser gar nicht reingucken. Jetzt wird wieder jemand sagen, oh, das ist ja gegen jede Evangelisation und so weiter. Ihr wisst ja, ich bin manchmal etwas radikal, aber was nutzt das? Denk an den Vergleich Enthüllung, Offenbarung. Wenn du jedem alles erzählst und den interessiert das gar nicht, den erfasst das überhaupt nicht oder wie auch immer. Natürlich müssen wir das Wort streuen. Ich bin nicht gegen Evangelisation, dass das nicht falsch verstanden wird. Nur, wir müssen, wie Jesus sagt, wenn du mit mir gehst, musst du damit rechnen, dass du Ärger kriegst. Du hast auch keinen Platz, wo du wohnst und so weiter. Da hat den Leuten ganz klipp und klar gesagt, bei seiner Evangelisation, denk dran, wenn du dich darauf einlässt, wirst du Ärger. Und warum sollen wir das heute anders machen? Wir sagen den Leuten, ja, komm zu Jesus, dann geht es dir nur gut. Gell? Komm zu Jesus und dein Leben ist völlig in Ordnung. Ja, das ist doch gelogen. Da tue ich doch nicht evangelisieren. Das ist doch keine gute Nachricht für die Leute. Die klingt gut, ist aber nicht gut. Weil spätestens, wenn die das machen, merken die, da ist was anderes dahinter. Ich kriege Ärger, das fängt schon in der Familie an. Gut, das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Aber hier geht es ja darum, dass wir eine Wahrnehmung haben. Davon sind wir ja ausgegangen. So, und wie geht es jetzt weiter? Da sagt er, in dieser Wahrnehmung habe ich eine geöffnete Tür im Himmel gesehen, wahrgenommen, wie die auch immer ausgesehen hat. Wir haben die Tage schon mal telefoniert, Heinz und ich, und da sagt er auch, also der Johannes muss ja gewisse Dinge beschreiben, damit wir das begreifen. Da gibt es ja keine Tür im Schloss, die du aufmachst im Himmel, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Da gibt es andere Möglichkeiten, vielleicht sieht das so ähnlich aus oder er nimmt das so wahr, weil sich da was öffnet in irgendeiner Form. Also wir brauchen etwas, was uns das begreiflich macht. Wenn es um eine Tür geht, sollten wir mal ein paar Dinge beachten, die die Schrift von Türen sagt. Dem normalen Bibelleser wird gleich einfallen, Johannes Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Das ist Standardwissen. Ich bin die Tür. Wofür? Die Tür der Schafe, sagt er. Und im gleichen Kapitel sagt er auch noch, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineinkommt, so wird er gerettet. Also Jesus ist eine Tür. Wenn du an Jesus denkst, denkst du da an eine Tür. Ne? Und du merkst schon, dass der Begriff Tür da ist, nicht so wörtlich zu nehmen, dass man da eine Tür aufmacht, sondern wir könnten vielleicht sagen, Durchgang. Ein Durchgang. Also ich sehe einen Durchgang. Ich bin jetzt hier, nachher bin ich dort und dazwischen ist die Tür. Gell? Hier ist das Pult, sieht ganz anders aus. Also wir bewegen uns von hier nach da. Wenn ich also ein Schaf bin und bin in der Hürde, muss ich durch Christus rein und raus. Weil er gesagt hat, wenn da ein anderer kommt, der geht über die Mauer und das ist ein Dieb. Also ich brauche den Jesus, um da rein und raus zu gehen. Wäre ein Beispiel. Ich denke an die Apostelgeschichte, Kapitel 14. Da waren die Apostel, Petrus und noch einige andere, denen wurde verboten zu predigen. Die waren da vorgeladen vor die Prominenten der damaligen Zeit. Und als sie rausgingen, dem Paulus, als er gepredigt hat und dann in Antiochien den Brüdern berichtet, das steht in Apostelgeschichte 14. Und da sagt er dann zu den Brüdern, die ja den Bericht erwartet haben, Gott hat den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet. Merkst du was? Ist auch keine normale Tür. Ne? Also den Durchgang zum Glauben. Sie konnten hinein in die Treue Gottes schauen, selber treu sein. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass sie da durchgehen konnten. Hinein in diesen neuen Zustand, den Zustand des Glaubens. Oder Paulus, als er die Korinther besuchen sollte, da sagt er dann im Korintherbrief mindestens zweimal, eine große Tür ist für mich geöffnet worden, nämlich das Wort zu verkünden. Und da war ja an vielen Türen und vielleicht gab es oft gar keine Tür, sondern nur einen Vorhang, keine Ahnung. Also jedenfalls, das hat mit der buchstäblichen Tür nur wenig zu tun, sondern der Begriff sagt uns, hier ist ein Durchgang gemacht worden für irgendetwas. Einmal zum Glauben, zum Predigen, zur Verkündigung. Und wenn wir an die Gefängnisgeschichten denken und jetzt bin ich da bei Petrus und den Aposteln, die ja auch mal im Gefängnis waren, nicht nur der Petrus alleine. Und als dann die Türen aufgingen um Mitternacht oder bei Paulus und Silas um Mitternacht, Erdbeben, Türen gehen auf und die Gefangenen gehen raus und der Paulus bleibt drin, weil der Gefängnisaufseher da sich fast umbringen will. Versteht ihr, hier, das sind alles Durchgänge und wenn ich an die Gefängnisgeschichten denke, ist das eine Analogie auf die Auferstehung. Da gehen welche aus den Totenräumen hinein in die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Tür, das ist ein Durchgang von da unten nach da oben. Und wenn wir jetzt an Johannes denken, wenn der hier von einer Tür redet der Vers heißt ja, nach diesem Namen Johann, jetzt nimm du wahr, eine geöffnete Tür im Himmel. Und die erste Stimme, welche ich wie eine mit mir sprechende Posaune hörte, sagte, steige hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem binden ist zu werden oder was geschehen muss. Also er sollte in den Himmel steigen. Wie geht denn das? Ne? Wäre ja schwer, wenn wir so eine Treppe hätten, könnten wir ja mal hochgehen. Das ist eine Art Hebraismus, das heißt, die Hebräer haben eine ganz wesenhafte Sprache und Vorstellung von den Dingen. Und die Leute, die das Neue Testament verfasst haben durch den Geist Gottes, waren alles Hebräer. Die haben auch Hebräisch gedacht, obwohl sie Griechisch oder Aramäisch gesprochen haben, vielleicht sogar schon Lateinisch gelegentlich. Auf jeden Fall, das Hinaufsteigen einer Beino, eine Wahrnehmung, könnte man auch sagen, das ist was Dichterisches, Geistliches irgendwie, also ich komme dahin, ich steige hinauf. Man sagt auch Wandeln oder die berühmten Leute da, Film und Fernsehen, dann die Showtreppe herunter, ne? Die steigen da herunter und dann ist das was ganz Tolles. Und wenn wir jetzt nach oben steigen, ist das noch viel toller. Und verstehst du, es geht um das Wesenhafte. Du musst immer, wenn du solche Begriffe liest in der Schrift, musst du an das Wesenhafte denken. Das ist also ein ganz besonderer Moment. Ne? Steige hier herauf und dann bewegst du dich von hier nach da durch die Tür in den Himmel. Das ist ja schon eine ganz gewaltige Station. Und wenn jetzt der Himmel aufginge, und wir kommen ja gelegentlich nochmal dahin, und dann kommt die Stimme jetzt zu uns heute Morgen in Büdingen und würde sagen, ihr Geschwister, steigt hier herauf. Ne? Ach, das wäre was. Ne? Und mir fehlen manchmal die Worte. Wenn du diese Empfindungen beim Bibellesen auch spüren kannst, wie der Schreiber da mitlebt und mitempfindet und mitwahrnimmt und wie er sagt, jetzt nimm du wahr, steht auch extra da, jetzt nimm du wahr, also ich soll mich nicht nur hinsetzen, du sollst die paar Seiten Enthüllung lesen, ja, und dann war's das, sondern ich soll mit ihm mitschwingen im Geiste, verstehst du? Und etwas wahrnehmen von den Herrlichkeiten, die er mir hier beschreibt. Ja, und Gott macht es immer so. Wenn er seinen Leuten was ganz Bestimmtes sagen will, dann prophetische Einblicke geben will, dann öffnet er ihnen eine Tür. Dann öffnet er ihnen den Durchgang zu einer ganz bestimmten Erkenntnis. Und der Ezekiel zum Beispiel und die Enthüllung haben so viel gemeinsam. Das fängt doch schon im ersten Vers von Ezekiel an, mit den prophetischen Einblicken, denn da steht doch, die Himmel wurden geöffnet, sagt der Ezekiel, und ich sah Erscheinungen Gottes. Das war im Alten Bund. Wann hat denn der Ezekiel gelebt? Mir fällt es gerade nicht ein. Ezekiel, hast du eine Idee? Auch nicht, gut, also lassen wir das. Jedenfalls im Alten Testament. Gut, also das war ungefähr Babylon 1000 vor Zeitrechnung, 700, also 600, danke. Also ist schon lange her, über 2500 Jahre. Und da wird dem gesagt, sagt der Ezekiel, der Himmel wurde geöffnet. Das hat auch nur der Ezekiel gesehen oder wahrgenommen. Das hat auch sonst gar keiner mitgekriegt. Also muss es doch Erlebnisse geben für Einzelpersonen, wie uns die Schrift das zeigt, dass hier dem Einzelnen etwas gezeigt wird. Am Ende der Enthüllung, beim sechsten Siegel, da sind wir so weit, dass der Himmel auch geöffnet wird und alle Leute das sehen, die noch hier sind. Die Reichen und die Kaufleute, die großen Mäuler, die da so rumlaufen. Die Bankpräsidenten, was weiß ich, wie sie alle heißen. Und was machen die dann? Die haben Angst und die sagen zu den Bergen, fall über uns, aber wir können das nicht ertragen, dass wir da reingucken können. Das heißt, ihnen wird auch eine Tür geöffnet, eine Wahrnehmung, die ist so schrecklich. Für die ist das Gericht, verstehst du? Und wenn dasselbe uns passiert, wir würden uns freuen. Und wenn der das sieht oder die anderen das sehen, die haben Angst. Dasselbe Ereignis. Eine ganz verschiedene Wahrnehmung. Ich habe die Wahrnehmung von Glück und Freude. Mir fehlen die Worte für die Beschreibung. Und der andere hat Angst. Ne? Und obwohl er dasselbe sieht. Verstehst du? Und jetzt Das müssen wir immer bedenken, wenn es um solche Bilder auch geht. Ich will mal Kapitel 11, Vers 19 lesen und Einführung. 11, Vers 19. Da wird auch was geöffnet, da sagt uns Johannes hier bei der siebten Posaune, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinen Tempel für das Auge wahrnehmbar gemacht. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und großer Hagel. Jetzt sind wir in einem Vers, sind wir hier in zwei verschiedenen Gegenden, einmal im Himmel und einmal auf der Erde, während der dritten Wahrnehmung. Übrigens, es gibt ja sieben solche Wahrnehmungen in der Enthüllung. Und hier bei Johannes im Enthüllung Kapitel 4, heute Morgen, da sind wir am Beginn der ersten Wahrnehmung. Also hier ist die erste Wahrnehmung, Vision, wie es auch immer genannt wird. Und es geht immer um ein Geschehen im Himmel und ein Geschehen auf der Erde. Und das siebenmal hintereinander. Und dann kommt der Abschluss. Und vorher war die Einleitung. Mit der Einleitung haben wir uns ja schon beschäftigt, mit einer der Versammlungen auch. Und jetzt lese ich hier, auch der Thron im Himmel war zu sehen, zu dieser Zeit bei der siebten Posaune, aber nicht für jeden, sondern nur für die, die davon betroffen waren. Jeder, der da beteiligt ist an diesem Geschehen, konnte hinschauen zu diesem Thron. Zurück auf die Erde. Denk an den Stephanus und seine Rede. Der hat mal gesagt in Apostelgeschichte 7, Vers 49, als er die Geschichte Israels erzählt hat, da kommt doch die Stelle, wo er dann aus dem Alten Testament zitiert und die Gottesstimme und sagt, der Himmel ist mein Thron. Der Himmel ist mein Thron. Also Thron und Himmel gehören zusammen. Und wenn wir die Enthüllung aufmerksam liest, wir haben da eine ganze Reihe von Versen, ich will noch mal einen lesen, Kapitel 16, Vers 17, damit wir das auch recht einordnen können, da heißt es in der siebente von den Engeln mit den Zornschalen, goss seine Schale auf die Luft aus und es kam eine große Stimme aus dem Tempel von dem Thron des Gottes heraus, die sagt, es ist geworden. Wir haben hier verschiedene Anschriften und bei manchen stehen alle drei, bei manchen nur zwei Örtlichkeiten. Aber eins steht fest in Verbindung mit dem Alten Testament und den anderen Texten, die wir jetzt natürlich nicht alle lesen können, wird deutlich, dass Himmel, Thron und Tempel für Gott eine Einheit darstellen. Das ist eine Einheit im Himmel, aber eben innerhalb der Schöpfung. Wir dürfen Thron, Himmel und Tempel nicht außerhalb der Schöpfung sehen. Das ist ganz klar innerhalb der Schöpfung. Das Wohnen und Leben Gottes, um es mit unseren Worten auszudrücken, geschieht außerhalb. Innerhalb der Schöpfung wird gearbeitet, um das mal so einfach auszudrücken. Und hier sehen wir auch bei der Beschreibung in der Enthüllung, dass, und das ist noch ein anderer Effekt, den muss ich jetzt noch erwähnen, dass auch das Blut des Christus oder der Wert seines Blutes, wir kennen ja die Geschichte, als er auferstanden ist, musste er noch ins obere Heiligtum nach Hebräer Kapitel 9 und 10, um den Wert des Blutes darzubringen. Und das hat er im Tempel gemacht. Und der Tempel und der Himmel und der Thron, beschreibt die Enthüllung, sind alle in derselben Stelle. Und deswegen hat er dort das Blut hingebracht. Er hat es nicht ins Vaterhaus gebracht, den Wert seines Blutes, sondern die Rechtsgrundlage wurde im Tempel gelegt, in dem oberen Heiligtum, nicht hier. Könnt ihr uns was sagen?
Samson, so wie es hier geschrieben, Gott schaut aus seiner Wohnung herab auf den Himmel.
Aha, gut, die Stelle kannst du mir gelegentlich mal sagen, wo das steht. Das klingt gut. Also, wir können klar unterscheiden zwischen der Schöpfung, da gehören die Himmel dazu, da gehört auch der Arbeitsbereich dazu und zwischen dem Wohnbereich Gottes. Das muss man auseinanderhalten. Und deswegen sind wir nicht für ewig im Himmel, auch wenn das gelegentlich so verstanden wird, sondern wir, das ist unser Ziel, keine Frage, der Himmel, weil das die Zwischenstation ist. Aber wenn alle Schöpfung in Gott wieder drin ist, gibt es auch keinen Himmel mehr. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Das steht nicht geschrieben. Da lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, wie Heinz in der Einleitung sagte, gibt es immer was zu tun, weil Gott niemals ruht. Gut, und dann im Vers 2 von Kapitel 4 sagt dann der Johannes: Zugleich wurde ich im Geist wahrnehmend, und jetzt nimm du wahr, ein Thron war im Himmel gelegen und auf dem Thron ein Sitzender. Jetzt sagen manche Ausleger, jetzt ist erst die Stelle, wo Johannes im Geiste ist. In Kapitel 1, Vers 10 war er noch nicht im Geiste, obwohl das dort steht. Er wurde im Geist im Herrentag befunden, haben wir ja da gelernt. Und wir haben auch gelernt, dass der Tag des Herrn noch kommt. Also er war im Geiste in der Zukunft, selbst von uns heute aus gesehen, war er in der Zukunft. Und deswegen müssen wir hier sagen, zugleich wurde ich im Geist wahrnehmend. Ja, was denn? Hier ist die erste Wahrnehmung. Es geht um die erste Wahrnehmung von den sieben. Er war im Geist im Tag des Herrn schon seit 1, Vers 10, nämlich solange er die Enthüllung schreibt, war er im Geiste des Herrn. Und jetzt nimmt er in diesem Geiste wahr, nämlich die erste Wahrnehmung von den sieben. So ordne ich das ein. Ich kann so nicht sagen, 1, Vers 10 gilt nicht, sondern der ist erst ab hier im Geiste. Und deswegen sind die sieben Versammlungen Kirchengeschichte, das ist ja immer das Argument. Das muss ich leider ablehnen. Die sieben Versammlungen sind keine Kirchengeschichte, sondern eine Darstellung aller Versammlungen aller Zeiten. Und er war seit 1, Vers 10 am Tag des Herrn und nicht erst jetzt hier im Kapitel 4, Vers 2. Sonst wäre die Offenbarung oder Enthüllung etwas unsortiert uns übermittelt worden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es beginnt hier die erste Wahrnehmung von den sieben. Da steht, ein Thron war gelegen. Ja, das ist wieder so hebräisches Denken. Die Übersetzer schreiben alle in einen Thron stand, ne, im Himmel. Hat er nur gestanden oder gelegen? Ne? Könnte man sich streiten. Frankfurt liegt am Main, oder? Und Paris an der Seine. Da regt sich niemand drüber auf. Hier liegt halt ein Thron im Himmel, was soll's. Er ist dort gelegen, nämlich das ist der Ort, die Stelle, da wo er sich befindet. Ich tue das nicht auf liegen oder stehen, Münzen, sondern auf seine Existenz, auf seine räumliche Existenz, da wo er ist. Müssen wir uns also keine Gedanken drum machen. Aber wichtig ist, wer da sitzt. Vers 3, ne? Da ist einer, der sitzt. Und wie der aussieht, jetzt wird es interessant. Er sagt Johannes, und der dort Sitzende war im Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings des Thrones im Aussehen gleich einem Smaragd. Drei Edelsteine kommen ja schon vor. Drei Edelsteine. Jaspis, so sieht er aus, der da sitzt. Und wie ein Sarder. Und der Regenbogen, der sieht aus wie Smaragd. Also jetzt musst du wissen, wie die Edelsteine aussehen. Aber wir machen heute keine Edelsteinkunde. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist hier, und hier sind wir wieder an einer solchen Konfliktstelle, wenn es um die Auslegung der Enthüllung geht. Du kennst vielleicht den Spruch, die Edelsteine sind Engel. Stimmt, ja? Edelsteine sind Engel, landen schon beim Ezekiel. Und die Leibesgemeinde sind auch Edelsteine. Aber Jesus ist Diamant. Ja, Jesus ist Diamant, das ist der härteste Stein, der wertvollste, der hat die Härte 10. Jaspis hat nur die Härte 7, ist ein relativ weicher Stein. Ja, nur das Problem ist, in meiner ganzen Bibel, jetzt zunächst vom Neuen Testament, steht von Diamant gar nichts. Erster Punkt. Im Alten Testament kommt das dreimal vor, aber nur in deutschen Bibeln. Im Hebräischen ist das zweifelhaft, ob das Diamant heißt. Das kann auch die harte Spitze eines Dorns sein, der da beschrieben ist. Also sind die Ausleger sich nicht einig und die Sprachforscher auch nicht. Ich muss also, wenn ich mit Diamant argumentiere, ganz vorsichtig sein. Das steht nämlich nicht hier. Hier steht, der auf dem Thron sitzt. Wer ist denn jetzt größer? Der Christus oder der auf dem Thron sitzt an dieser Stelle? Hier ist das Gott selber. Wer ist denn jetzt größer? Dann müsste, wenn Christus Diamant ist, müsste Gott ja mindestens genauso Diamant sein. Oder noch härter, ne? Gell? Gibt's aber nicht. So, wir dürfen uns an diesen Diamant nicht aufhängen. Gott ist kein Diamant. Nach der Beschreibung her ist er Jaspis. Ja, Moment mal, Jaspis. Wie entsteht denn Jaspis? Wenn du nachguckst bei den Steinexperten, ich habe das gemacht, die sagen, es gibt verschiedene Formen von Jaspis. Das ist ein Quarz, das durch Fremdstoffe gefärbt ist. Ein Quarz, das durch Fremdstoffe gefärbt ist. Jetzt musst du heilsgeschichtlich denken, dann klingelt das schon. Vermischung, babylonisch, gell? Also kann Jaspis mit Fremdstoffen gemischt nicht Gott sein. Er ist nicht vermischt, der ist klar, rein und so weiter. Ja, was steht denn da noch an einer anderen Stelle? In Enthüllung 21,11, da ist von dem neuen Jerusalem die Rede. Und der Herrlichkeit Gottes, und da ist, und die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, Moment, ihr Lichthüter ist gleich dem wertvollsten Stein. Hoppla, ihr Lichthüter, das ist doch Gott und Christus in der Stadt, ist gleich dem wertvollsten Stein. Wer ist denn der wertvollste Stein? Der werteste Stein. Und da steht dort, wie ein kristallisierender Jaspis. Ein kristallisierender Jaspis oder kristallhell, schreiben manche. Also gibt es doch Jaspisstein, der nicht vermischt ist, wo keine Fremdstoffe drin sind. Und offensichtlich beschreibt uns die Enthüllung hier, dass der auf dem Thron sitzt, so ein Jaspis ist, der unvermischt ist, die unvermischte Herrlichkeit Gottes. Es geht nicht um Härte und Diamant und all sowas, es geht einfach um Reinheit. Hier ist ein Stein, der ist ganz klar, ganz rein, ganz sauber. Das ist Jaspis, der nicht mit Fremdstoffen vermischt ist. So sieht die Herrlichkeit Gottes aus nach dieser Beschreibung hier in der Enthüllung, Kapitel 4 und Kapitel 21. Genau.
Der Jaspis ist Bild in seinem Charakter auf den geheimen Willen Gottes und der Smaragd auf den offenbaren Willen Gottes.
Der Otto Muhl hat ja die Tabelle gemacht mit den Edelsteinen. Da könnt ihr die alle mal nachlesen, wie die da gedeutet werden. Es gibt ja da verschiedene Darstellungen. Prima, wir müssen aufpassen, dass wir bei diesen Beschreibungen, siehe Diamant, wie viele Ausleger sagen, ja, dass das Diamant war, das ist dieselbe Stelle wie Babylon ist Rom und Ähnliches. Also wenn in meiner Bibel steht Babylon, dann ist das für mich Babylon. Wenn da steht Jaspis, ist das Jaspis. Und wenn Diamant gar nicht vorkommt, kann auch Diamant dort nirgends stehen. Und da muss ich nicht diskutieren, das könnte Diamant gewesen sein. Ja, hätte es ja Gott hingeschrieben, gell? Oder hat er hier irgendwie mich irreführen wollen oder sonst irgendwas? Diese Edelsteine finden wir ja wieder auf dem Brustschild des Hohen Priesters im Alten Bund schon. Diese Edelsteine in der Enthüllung Kapitel 21 sind die Grundsteine für die Mauer der neuen Stadt. Und dort haben sie die Namen der 12 Apostel Jesu. Die Perlentore haben die Namen der 12 Stämme Israels. Da steht Israel wieder hinter den Aposteln. Und die kommen alle beide davor. Ich bin gespannt, wie das mal klingt, wenn man das auslegt und man darüber predigt. Gell? Aber ihr wisst ja, die Enthüllung hat 400 Verse. Wenn ich immer sonntags mal 5, 6 Verse auslege hier, dann brauchen wir ungefähr 80 Predigten und einen Monat, 80 Monate, macht wie viele Jahre? Ne? Also in den nächsten 10 Jahren könnten wir das schaffen. Gut, ja, lass dich überraschen. Wo geht's weiter? Natürlich beim Regenbogen. Jetzt haben wir ein Problem hier. Die meisten Bibeln schreiben Regenbogen. Es gibt ganz wenige, die schreiben Priester. Rings des Thrones waren Priester. Jetzt haben wir, die Stelle ist ein Beweis dafür, wie schwierig es ist, alte Handschriften abzuschreiben. Da gab es Verwischungen, Verwitterungen, verfault, angekohlt, was weiß ich. Also da sind Textstellen manchmal unkenntlich gemacht, da ist nur noch ein Buchstabe da oder zwei oder dir fehlt die Endung oder was auch immer, dann muss der Abschreiber nach dem Gesamttext beurteilen, was könnte das heißen, und schreibt dann eben hin, wo er meint, was das nach seiner Meinung heißt. Jetzt haben wir im Griechischen das Wort Regenbogen, das heißt Iris. Iris, kennen wir alle vom Auge, gell? Die Iris, die Regenbogenhaut, das ist also nichts Neues. Und die Mehrzahl von Priester, die klingt fast gleich. Die heißt Hieris. Hieris, ein bisschen länger gesprochen und von den H dran, nur der Grieche schreibt kein H, der spricht das nur ganz leicht. Und weil das nicht geschrieben wird, stehen dieselben Buchstaben faktisch da wie bei Regenbogen, nur dass die zwei E fehlen, ich rede in unserem Alphabet. Und wenn jetzt die Handschrift da an der Stelle ein bisschen verwischt ist oder was, dann musst du jetzt überlegen, sind das Priester oder ist das ein Regenbogen? Ne? Und deswegen hat der eine Abschreiber gesagt, das sind Priester, die gehören um den Thron, da sitzen ja auch noch 24 Älteste, zu denen komme ich noch, hoffentlich. Und deswegen schreibe ich da Priester hin. Und der andere hat gesagt, nee, das ist die ganze Herrlichkeit, das Spieß haben wir schon, Edelsteine brechen das Licht und dann gibt es ganze Lichterscheinungen, die Herrlichkeit Gottes wird dargestellt, also muss ein Regenbogen sein, gell? Weil ein Priester tut die Herrlichkeit Gottes nicht so darstellen. Merkst du was? Je nachdem, wie du die Enthüllung auslegst, wie du dich darin bewegst und so weiter, kommst du zu ganz besonderen Schlüssen. Und mir ist das ja ähnlich so gegangen. Ich habe hier und da halt auch mal Dinge aufgeschrieben, die du wahrscheinlich noch nirgends gelesen hast. Das ist nicht schlimm. Es kann sein, es gibt Ärger. Oder es kann auch sein, dass sich einer freut. Das Risiko muss nicht eingehen. Also verstehst du, das ist das, was ich am Anfang sagte, dieses Wesenhafte, dieses Wahrnehmen. Wenn du dich damit intensiv beschäftigst, kommst du zu ganz anderen Wahrnehmungen unter Umständen als ich oder ein anderer. Also, ich habe mich für Regenbogen entschieden. Warum? Es gibt noch ein biblisches Argument dafür. In Jesekiel Kapitel 1 wird das auch so beschrieben. Jesekiel 1, Vers 28, da steht, von der Herrlichkeit Gottes, sie war wie das Aussehen des Bogens, welcher im Gewölk wird im Tag des Platzregens. Also wenn es regnet, erscheinen in den Wolken was? Ein Bogen, sagt der Jesekiel. Also und beschreibt damit die Herrlichkeit Gottes. Deswegen glaube ich, weil dann steht auch noch hier im Vers 28 vom ersten Kapitel, dass er kreisum erglänzt. Das ist jetzt ganz wörtlich nachdabar. Also der ist auch rund und glänzt, ne? Steht da. Also wenn das dasselbe ist wie in der Enthüllung, davon muss ich ausgehen, sind also keine Priester um den Thron, sondern ein Regenbogen. Das wäre für mich dann noch der biblische Beweis. Im Vers 4 geht es weiter, das nächste Rätsel. Rings des Thrones waren 24 Throne. Und auf den 24 Thronen saßen Älteste, umworfen worden mit weißen Gewändern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Ja, wer ist denn das? Ne? 24 Älteste sitzen auf extra Thronen um den Thron Gottes. Das wäre doch mal was, gell, Bernhard? Wir steigen hinauf in den Himmel und dann wird uns gesagt, well, du hast ganz andere Aufgaben, gell? Bilde ja nichts ein, du musst was anderes machen. Schatz beiseite, wie werden denn hier beschrieben? Was gibt es denn für Merkmale? Diese Wesen, um die es hier geht, sind Älteste, das ist der erste Punkt. Zweite, sie sind 24. Ihre Kleidung, weiße Gewänder. Ihr Kopfschmuck, Siegeskranz. Und wie viele Mal kommen die vor in der Enthüllung? 12 Mal. Und wenn du die einzelnen Punkte jetzt mal biblisch durchleuchtest und heilsgeschichtlich denken gelernt hast, dann müssten wir vielleicht eine Antwort kriegen können, wer die 24 Ältesten sind. Ich probiere das mal. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin mal so frei. Hier zu Hause kann ich das ja machen. Wenn das hier gut geht, dann vielleicht noch woanders. Ne? Wir probieren das mal. Also Älteste, wer wird denn als Ältester bezeichnet in der Schrift? Das gab es im Alten Bund schon. Die bei Mose, der hat schon mal Aufseher eingeteilt. Also die neutestamentlich denkenden Leute wissen, Älteste sind Aufseher der Versammlungen. Also da sind Brüder, die Belehrung machen und so weiter. Ihr kennt das. Und Paulus hat sehr viel damit zu tun, hat auch welche eingesetzt, auch der Timotheus, müssen wir uns nicht näher mit beschäftigen. Das, der Begriff Älteste deutet auf die Verantwortlichen in den Versammlungen hin. Das ist eine eindeutige Zuordnung. Ob wir das in den Himmel übertragen können, ist eine andere Frage. Erstmal gucken. Ne? Dann, was ist das mit der Zahl 24? Das sind 24. Warum sind das 24? In 1. Chroniker haben wir eine Reihe von Hinweisen. Es gibt im Alten Bund ja die Priesterordnung. Das waren 24 Abteilungen. 24 Abteilungen. Haben die Ältesten in den Versammlungen auch priesterliche Aufgaben? Antwort ja, weil Paulus sagt auch, ich diene priesterlich am Evangelium Gottes. Wir werden zusammen mit Christus, der der hohe Priester ist, in Wesenseinheit Priester sein, hinein in die Äonen, sagt die Schrift, bis zum Abschluss der Äonen. Also die Priesterordnung könnte ein Hinweis auf 24 Abteilungen sein, die diesen Ältesten zugeordnet sind im Himmel. Die levitischen Musiker waren in 24 Ordnungen eingeteilt. Die Torhüter von Jerusalem und vom Tempel waren 24 gleichzeitig. Alle Torhüter, auch Leviten. Also es geht immer um Priester, wenn du die Zahl 24 hörst, sind alles Leviten. Der Tempeldienst, überhaupt der gesamte Tempeldienst, 1. Chroniker 23, waren 24.000 Leviten. Also wir haben im Kapitel 24 von 1. Chroniker den Hinweis mit der Priesterordnung, Kapitel 25 die Musiker, Kapitel 26 die Torhüter und in 23 der gesamte Tempeldienst, 24.000. Wenn ich jetzt diesen Priestergedanken und diese 24 und die 12 Ordnung im Hinterkopf habe, dann könnte man schon eine gewisse Zuordnung finden, eine Denkspur sozusagen. Gibt es in der Entwicklung nochmal eine Gruppe von Leuten, die auf 12 passt? Da haben wir 12 mal 12.000 in Kapitel 7, das sind 144.000, die kommen aus Israel. Dann haben wir im Kapitel 14 12 mal 12.000, die kommen aus allen Nationen. Die stehen im Himmel, auf dem Berg Zion im Himmel. Die im Kapitel 7 werden versiegelt und leben auf der Erde in der Drangsalzeit. Das habe ich ja hier schon mal unten und oben wieder. Je 12er Gruppen zu 12.000. Und da oben habe ich 24 um den Thron sitzen. Könnte es nicht sein, dass die Ältesten und Aufseher im Himmel, die 24, jeder eine so eine Gruppe als Oberhäuptling hat, die dann hier wieder ihre Aufgaben haben. Denke an die Ordnung in Israel, die bei Mose eingeführt wurde. Also könnte sein, dass einer von den Ältesten um den Thron sich um 12.000 kümmern muss im Himmel, der andere um 12.000 auf der Erde und das 12-mal macht 24. Also wir haben 24 Verantwortliche für diese beiden Gruppen von 104, jeweils 144.000. Das ist nur ein Denkangebot. Eine Denkspur, sage ich gerne, weil ich behaupte nicht, dass das so ist, nur es erscheint mir sehr logisch, weil die Argumente dahin zielen. Was haben die denn noch? Die haben weiße Gewänder. Wer kriegt denn weiße Gewänder? Lies mal Kapitel 3, Vers 5 in der Enthüllung. Kapitel 3, Vers 5, da steht in meiner Bibel, der Siegende wird so mit weißen Gewändern umworfen werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens keinesfalls tilgen und so weiter. Siegende erhalten weiße Gewänder. Jetzt gibt es da Leute, die sagen, die 24 Ältesten, das sind Engel. Also sie meinen damit nicht die Engel, von denen wir reden in der Zukunft, die vielleicht vorher mal Gemeindeglieder waren. Die meinen die Standardengel, sage ich mal, die es schon immer gab. Weil die auch weiß glänzend gekleidet sind. Moment, die waren aber so erschaffen. Die waren schon immer so. Hier heißt es, ein Sieger bekommt ein weißes Gewand. Das ist was anderes. Wenn also ein Sieger ein weißes Gewand bekommt, wer ist denn der Sieger? Wer sind denn die Sieger im Neuen Testament? Das sind alles In der ersten Ordnung zumindest Leibesglieder des Christus. Also muss ich doch davon ausgehen, dass die Ältesten, die hier im Himmel Älteste sind und weiße Gewänder haben, mal hier auf der Erde vielleicht als Leibesglieder des Christus umhergelaufen sind. Und jetzt haben sie diese Aufgabe bekommen. Sie gehören zum Leib des Christus, haben zusätzlich aber die Aufgabe, auf dem Thron zu sitzen und sich um 12.000 zu kümmern jeweils. Wäre möglich. Wir können ja nicht sagen, weil Petrus mal im 1000-Jahre-Reich Israel richtet, kann er kein Glied am Leibe des Christus sein, weil der Christus lässt sich nicht zerteilen. Ja, Moment, wenn der Christus in dir ist, habe ich Pech gehabt, gell? Dann kann er nicht mehr an mir sein. Wir dürfen doch nicht so menschlich kleinkariert denken, sondern eben wesenhaft. Wesenhaft ist Christus natürlich auch in den anderen, die andere Aufgaben haben. Was haben denn die noch? Sie haben einen Siegeskranz. Wer kriegt denn den Siegeskranz? Wir wollen mal gucken, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat. 2. Timotheus 4, Vers 8. Damit wir auch mal in der Bibel blättern und siehst, das ist gar nicht so einfach, weil die Enthüllung ist so voll. Da hängst du an einem Begriff unter Umständen eine ganze Stunde, gell? Was habe ich gesagt? 4, Vers 8. Dankeschön. Geht auch nichts über aufmerksame Zuhörer. Muss man mal gucken, ich bin irgendwie falsch im Pferd. 2. Timotheus 4, Vers 8. Habe ich erst noch gesagt? Nee. So ist das halt. 4, Vers 8. Übrigens, es ist mir weggelegt, sagt Paulus, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, welchen der Herr mir geben wird an jenem Tag, der gerechte Richter. Und nicht allein mir, sondern auch allen, die sein Auferscheinen geliebt haben. Also die Leibesgemeinde sind die Sieger und erhalten die Siegesgrenze. So einfach ist das. Also wenn die 24 Ältesten um den Thron weiße Gewänder haben, Sieger sind und als Älteste Aufgaben wahrnehmen, gehe ich davon aus, dass sie mal auch hier auf der Erde als Leibesglieder des Christus Teil der Versammlung waren. Und jetzt, wir sind ja hier am Tag des Herrn und danach, gell, das ist noch nicht so weit. Die sitzen da noch nicht auf dem Thron. Der Johannes sagt, ich befand mich am Tag des Herrn und dann habe ich die Wahrnehmung gehabt. Das heißt, das passiert noch. Es wird also noch irgendwann so weit sein, erst ist heute noch nicht so weit. Obwohl es den Thron ja schon gibt, aber was da so drumherum ist zum Teil. Aber ich gehe davon aus, dass diese Ordnung, die hier Johannes uns beschreibt, zukünftig ist, weil er sich zu dieser Zeit erst damit beschäftigen darf. Noch ein Wort zu der Priesterordnung. Das sagen die anderen Ausleger, die sagen, das sind normale Engel. Die sagen, die Priesterordnung auf der Erde in Israel ist eine Abschattung des Originals im Himmel. Also die Originalpriesterschaft durch die Engel ausgeführt im Himmel gab es schon immer. Und in Israel wurde das nur abgebildet. Gegenargument: in Hebräer 2, Vers 7 lesen wir, der Mensch ist ein wenig unter die Engel erniedrigt, auch die Leibesgemeinde. Das heißt, in ihrer Vollendung ist die Leibesgemeinde über die Engel gestellt, denn sie wird sie ja schließlich auch richten. Das würde also heißen, dass die Priesterordnung von Engeln, die es angeblich hätte geben sollen im Himmel, für mich fraglich ist, weil die Leibesgemeinde, selbst wenn es so wäre, das übernehmen muss. Das heißt, die Engel würden dann raus vertrieben und dann macht das die Leibesgemeinde, weil die stehen schließlich über den Engeln. Da habe ich ein Problem mit, das steht nicht geschrieben, ist eine Vermutung. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Priesterordnung auf der Erde eine Darstellung der himmlischen Ordnung ist, wie sie spätestens am Tag des Herrn existiert im Himmel. Und das wäre für mich zumindest nach der Schrift belegbar. Alles andere ist mehr Vermutung. Aber damit ihr mal auch hört, wie so mancher Ausleger sich halt mit dem einen oder anderen auseinandersetzt, und das ist ja nicht verkehrt, weil durch die Vielzahl der Brüder kriegst du auch dann ganz besondere Einblicke. So, wir beschäftigen uns noch ganz kurz mit einer Sache und den Rest mache ich das nächste Mal. Im Vers 5 wird noch was beschrieben, was da passiert. Es gehen Blitze, Stimmen, Donner und Feuerfackeln aus und das sind 7 Geister Gottes. Hier kannst du mal in der Schrift nachforschen, wann es blitzt und donnert. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ereignissen. Am Sinai zum Beispiel war das so, als später der Psalm gedichtet wurde und Psalm 77 und man sich erinnert an die Befreiung aus Ägypten, dann macht der Liederdichter dasselbe. Da sagt er, hat es gedonnert und geblitzt und da waren Stimmen, Getöse und so weiter. Bei Gerichtsankündigungen finden wir das mehrfach. Beispiel auch Gerichtsankündigung an Jesaja 29, an Jerusalem. Da wird auch gesagt, es gibt Donnergetöse, Erdbeben, große Stimmen, Sturm, Feuer und so weiter. Autorisierung von Engeln, zum Beispiel als der Gabriel autorisiert wurde, da lernen wir beim Daniel, sein Angesicht war wie Blitze, Feuerfackeln, laute Stimmen, großes Getümmel. Also da ging es richtig rund. Es gibt immer wieder, und da, ich will das nicht jetzt endlos ausdehnen, in der Schrift bei der Offenbarung Gottes, bei seinen großen Handlungen, wenn es um Gericht geht oder eben um Autorisierung von Personen, um heilsgeschichtliche Schritte, die jetzt neu getan werden müssen, ist immer eine Blitze, Stimmen, Donner, große Ereignisse mit verbunden. Also da bewegt sich was. Die Energie Gottes, könnte man sagen, seine Dynamis wird spürbar, sichtbar. Und das ist das, was mich hier auch so immer wieder begeistert, wenn ich die Enthüllung lese. Und ich zumindest freue mich drauf, wenn wir beim Vers 6 dann das nächste Mal weitermachen, wenn es um das gläserne Meer geht, weil auch das ist was ganz Besonderes. Und wenn wir, da brauche ich ein bisschen Zeit für, und deswegen will ich das jetzt nicht in 3 Minuten da schnell noch abhandeln. Wir sind ja nicht auf der Flucht, also die Gelegenheit ist, beim nächsten Mal das zu machen. Zusammenfassend könnte man also sagen, als wenn hier die 7 Wahrnehmungen losgehen in der Enthüllung, da geht es richtig rund. Der Johannes bekommt eine ganze Menge gezeigt. Er kann in den Himmel schauen, er sieht, was da alles abgeht, er sieht den Thron, sieht die Gottesherrlichkeit, er sieht auch die Verantwortlichen, die da mitwirken dürfen. Später bei dem gläsernen Meer ist das ja auch so, das sind ja auch noch Sieger, die da mitstehen. Also wir bekommen ein Bild gezeigt vom Himmel, was uns hilft, die weiteren Schritte in der Heilsgeschichte logisch nachzuvollziehen, weil die Ordnung gesetzt ist. Die Gottesherrlichkeit im Zentrum, die Lebewesen, die Ältesten, die Sieger, das Feuer, das Licht, die Blitze und die Gerichte, die noch kommen. Verstehst du, das geht alles geordnet von dem Herrlichkeitszentrum aus bis in die Vollendung hinein. Und da wollte ich heute Morgen euch ein klein wenig mitnehmen in diese Herrlichkeiten und mit der ganz vorsichtigen Aufforderung, beschäftige dich mit der Enthüllung und du wirst glückselig. Amen.